Salvete, amici, amicaeque und herzlich willkommen zu Errare Romanum Est, dem Latein-Podcast. Ich bin Lea, eure Hospes, und ich habe diesmal Nadine Fröhlich und Katharina Kilgus bei mir. Heute geht's um den Irrtum, dass Übersetzen einfach, trivial und stupide ist. Katharina ist neu, darum stellen wir dir auch die Frage. Du bist Physikerin und damit für den nicht-latinistischen Blick auf die Dinge zuständig. Aber hast du vielleicht trotzdem ein mit Latein verbundenes Missverständnis, von dem du uns erzählen möchtest?
Ja, tatsächlich. Oder was heißt Missverständnis? Aber ich hatte immer so die Vorstellung, dass lateinische Texte immer sehr episch sind. Und es geht um irgendwelche Götter und Helden und ja, was man sich halt so dramatische Sachen vorstellt, die man auf Latein dichten kann. Und dann habe ich dich, Lea, mal gefragt, was dein Lieblingstext ist, und du erzählst mir was von Ackerbau oder Gartenbau, und ich war so, okay. Ich wusste nicht, dass man darüber Gedichte schreibt und dann noch auf Latein. Wobei, das war ja, da, also, dass man in der Antike auf Latein gedichtet hat, war jetzt nicht so das Besondere, aber ja. Das ist so meine Fehlannahme.
Ja, danke. Apropos, aber ich habe neulich auch, bin ich auf ein Missverständnis gestoßen. Und zwar, mein Guilty Pleasure ist ja Bares für Rares. Und da ging es um irgendein Kunstwerk. Aschermann, ich habe schon wieder vergessen, was das Kunstwerk war. Aber der Experte wollte halt irgendwie zum Ausdruck bringen, dass der Künstler gebildet war in Bezug auf den antiken Mythos und diesen Mythos in seinem Kunstwerk abruft. Und dann war die Rede vom Doktor Pictus, also vom gemalten Gelehrten, obwohl wahrscheinlich der Doctus Pictor gemeint war, also der gelehrte Maler. Ja, das Kreuz mit den Endungen. Das fand ich lustig.
Das ist sowas, was einem Nicht-Lateiner nicht auffällt.
Ja, also Nadine, heute hast du uns wieder ein Gedicht mitgebracht, über das wir uns unterhalten wollen. Vielleicht kannst du dazu kurz ein paar Worte sagen.
Ja, hallo und nochmal danke, dass ich mitreden darf. Heute wollte ich nochmal Pascoli, aber auch Pascoli übersetzen, ein bisschen präziser vorstellen und greifbarer machen. Und zwar soll es um ein Gedicht aus den Poemata Christiana gehen, eine Werkgruppe, die, wie der Titel schon sagt, spezifisch christlichen Inhalt oder im weitesten Sinne Berührungspunkte mit christlichen Themen bietet. Und in den Poemata Christiana haben wir eben gar nicht so viele Gedichte, die kommen eher aus dem späteren Werk Pascolis. Das sind insgesamt 7. 5 davon wurden erwartungsgemäß auch mal wieder mit Gold prämiert. Und eins dieser mit Gold prämierten ist das sogenannte Fanum Apollinis, also der Apollo-Tempel. Und dieses Gedicht fordert sowohl inhaltlich als auch sprachlich sehr, sehr viel von LeserInnen und ÜbersetzerInnen. Und das würde ich gerne heute ein bisschen vorstellen, besprechen. Ja.
Alles klar. Wir freuen uns auf jeden Fall schon. Vielleicht als Vorbemerkung, wir haben uns beim letzten Mal die Socii Fratres Bibliopolae angeschaut. Und vom Aufbau her war es ja ähnlich. Wir haben auch ein Gedicht und wir hatten auch Hexameter vorliegen. Und du hast jetzt aber sowohl die Socii als auch das Fanum Apollinis in Prosa übersetzt. Vielleicht können wir uns mal kurz drüber unterhalten, wie das ist. Also geht da nicht was verloren, wenn du einen Ausgangstext im Versmaß hast und den dann im Deutschen, also nicht auch in Versen, wiedergibst?
Also mit großer Sicherheit ist das ein riesiger Verlust auf der klanglichen Ebene. Naja, weil einfach so eine Äquivalenzebene völlig abhanden kommt, könnte man sagen. Die ganze Musik, die der Text selber durch seine Versifizierung zaubert, indem er eben in diesen Hexameter, also in ein bestimmtes rhythmisches Schema gesetzt ist, die ist leider dann komplett verloren. Allerdings bringen mich einfach 2 Gründe dazu, den Hexameter im Deutschen nicht nachzuahmen, sondern in Prosa zu übersetzen. Einerseits meine, sagen wir mal, beschränkten Fähigkeiten im Deutschen zu versifizieren. Ich maße mir also nicht an, versifizierte deutsche Sprache zu produzieren. Und das andere Problem ist einfach, dass wir ja allein schon durch die unterschiedliche Metrik das unterschiedliche metrische System, was wir im Deutschen und Lateinischen haben, nie zu 100% an das sprachliche Gefühl des Lateinischen rankommen. Also die quantitierende Metrik des Lateinischen, die einfach wirklich nur aus dem Wechsel von Längen und Kürzen besteht, und demgegenüber dann die akzentuierende Metrik des Deutschen, die nur damit hantiert, dass eben starke Taktzeiten schwächer betonten Taktzeiten gegenüberstehen. Also da, 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 da. Und das Lateinische, ja, speist sich, wie gesagt, eigentlich eher aus dem Wechsel von langen und kurzen Silben, ohne allzu stark mit diesem Druck zu operieren. Und weil, wie gesagt, also die Sprachsysteme schon ohnehin verschieden sind, glaube ich, kann man sich als Übersetzerin auch dann dazu entscheiden, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wenn die Prämissen des metrischen Systems ohnehin schon unterschiedlich sind, naja gut, dann kann es auch gleich die Prosa werden. Ich hoffe, dass das, war das verständlich?
Ja, ich habe mir jetzt so zusammengereimt, dass dass die Metrik, weil ich keine Ahnung habe, was das ist, quasi der Wortfluss irgendwie beschreiben. Oder was genau ist die Metrik? Wie die einzelnen Silben angeordnet sind?
Genau, also das ist ein System, mit dem man eine Technik der Silbenmessung beschreibt. Vielleicht kann Lea auch noch erklären, wie sich aus ihrer Sicht die unterschiedlichen, also die Metrik im Lateinischen und Deutschen gestaltet.
Also ich würde sagen, ein Gegenbegriff zur Metrik ist die Rhythmik. Und bei der Metrik geht es eben explizit darum, ist eine Silbe lang oder ist eine Silbe kurz. Und bei der Rhythmik geht es darum, ist eine Silbe betont oder unbetont. Und mit diesen Gegenpaaren lang und kurz sowie betont und unbetont kann ich dann meine Dichtung sozusagen einteilen und einen Satzfluss dann im Prinzip musikalisch fast schon gestalten.
Genau, und dadurch entsteht dann auch bei Gedichten so dieses fließende, rhythmische, wenn man sie gut vorliest.
Und es gibt aber eben einen Unterschied zwischen Dichtung, wie wir sie heute kennen. Wir arbeiten eben mit den Betonungen und klassische lateinische Dichtung funktioniert aber mit den Längen und Kürzen. Das bedeutet, dass der Wortakzent nicht immer mit, ja, man darf ja nicht Rhythmus sagen, aber nicht mit den Abfolgen von Längen und Kürzen zusammenfällt. Ja, schwierig zu erklären. Wir können es ja mal an einem Beispiel vielleicht illustrieren, oder Nadine? Mein Lieblingsbeispiel ist von Catull und der klingt, wenn man ihn so liest, wie wir ihn heute im Hexameter im Deutschen quasi betonen würden. Nu per errat medicus nunc est vis pillo diaulus. Und wenn du das jetzt aber mit den Längen und Kürzen machst, dann liegt der Wortakzent einfach woanders. Also dann hast du nicht mehr diesen Rhythmus, sondern dann hast du quasi nu per errat medicus nunc est vis pillo diaulus.
Okay.
Hat das irgendwie Sinn ergeben?
Ich kann mir jetzt auf jeden Fall den Unterschied vorstellen. Ja, ich wollte dich dann auch gar nicht so lange stören in deinen Ausführungen über das Gedicht, über das wir eigentlich reden wollen.
Nein, das ist ja wichtig. Also ich meine, wenn man sich dem schon nähert, dann muss man ja auch prinzipiell vielleicht verstehen, was lateinische Dichtung im Unterschied zur deutschen ausmacht.
Und das ist allgemein ein total spannendes Thema, weil dieses Gefühl für die natürliche Länge, die Silben haben, das geht mit der Zeit verloren. Und also, was ich so weiß, haben wir in der Antike im Lateinischen keine rhythmische Dichtung, wie wir sie heute im Deutschen verwenden. Es gibt durchaus lateinische rhythmische Gedichte, aber die kommen erst viel später, dann mit dem Mittelalter. Und ich glaube sogar auch schon früher, aber richtig populär werden sie dann im Mittelalter. Und dann können auch nicht mehr alle metrisch dichten. Du musst quasi als mittelalterlicher Autor dir aktiv aneignen, ob eine Silbe lang oder das ist nicht mehr im natürlichen Sprachgefühl drin.
Okay, also das ist auch sowas, was quasi in der Antike, sei es jetzt griechisch oder lateinisch, war das einfach so auch so mehr so im allgemeinen Sprachgebrauch üblich, um Sachen zu betonen.
Ja.
Okay, das ist interessant.
Genau. Das ist so wie bei uns, ist es im natürlichen Sprachgefühl drin, wann eine Silbe betont ist und wann nicht.
Mhm. Ja.
Alles klar, aber dann können wir ja vielleicht zurück zu unserem Text gehen und uns mal den Anfang vorlesen lassen.
An einem verlassenen Strand befand sich, der Verfall hatte ihn ereilt, ein alternder Tempel. Seine Säulen, halb eingestürzt, standen noch durch ihren Gürtel aus Efeu. Auf dem Boden überzog Moos ringsum die Triglyphen und Backsteine. Auch die Schwelle hatte schon zartes Gras hervorgetrieben und Brombeersträuche hatten den heiligen Hain mit vielen Sprösslingen gefüllt. Ein Tempelhüter, der nicht mehr weit vom Tod entfernt war, gab Acht auf den bereits zusammenfallenden Tempel. Alt war er selbst, und alt waren die von ihm gehüteten Ruinen. Doch in der Mitte der Keller, als wäre er unempfindlich gegen den stillen Lauf der Zeit, lehnte sich ein gerade erst geschlechtsreifer Apollo fest an den Stamm eines Baumes. Schon längst hatten sich von den Tempeln aus alter Zeit die ihnen eigenen Gottheiten entfernt, und die Tempel waren zusammengestürzt. Von der Erde und aus dem Himmel verjagt, irrten sie als Dämonen umher, von Winden und Wolken umhergetrieben. Die Laren hatten ihre Viertel und Kreuzungen verlassen, überall weinten die Quellen mit leisem Gemurmel um ihre Nymphen. Allein stand der jugendliche Apollo im verborgenen Bereich des Tempels, mit etwas ganz anderem beschäftigt. Er lauerte eine Eidechse auf, die von unten herankroch. Seine Rechte hält einen Pfeil, er selbst gibt keinen Laut von sich, und im nächsten Augenblick ist die Eidechse dem Gott ausgeliefert. Während der Priester in aller Morgenfrühe mit dem Besen die Keller fegt und, zum Plaudern aufgelegt, dem Knaben aus Marmor einiges vorplaudert, wie es sich gerade ergibt, Apollo schimmerte lebensecht im hellen Sonnenlicht, da klopfte es leicht an die Tür.
»Wie kann das sein?« sagte der Tempelhüter. »Ist es zu glauben, dass die Tür das Geräusch gemacht hat?« »Ach nein, es wird vielmehr ein Balken gewesen sein, der einen Riss bekommen hat. Es sei denn, eine flinke Maus wäre aus ihrem Versteck gesprungen.«
Was sind eure Eindrücke?
Also mir fällt dabei besonders auf, dass es so ein sehr bildlicher Text hat und auch viele starke Adjektive benutzt werden, was es sehr, sehr schön macht, den eigentlich zu lesen. Auch wenn es für mich jetzt den Nachteil hat, dass man halt immer wieder aus dem Text rausgeworfen wird. Wenn man zum Beispiel nicht weiß, ja, was eine Cella ist. Keller? Oje. Ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht. Oder ob Pasquali das Gleiche unter Dämonen versteht wie ich. Ja, auf jeden Fall weiß ich nicht. Ob wir alles gleiche Bild von Dämonen haben. Und dann muss man erst die Fußnote lesen. Oder
ja.
Ja, das macht es ein bisschen komplizierter. Aber man erkennt, dass es ein sehr schöner Text ist, wenn man die Probleme nicht hat.
Also er ist sehr voraussetzungsreich. Es sind auch ziemlich viele nicht-deutsche Wörter drin, also Fremdwörter und eben Keller. Weiß ich nicht, ob wir das auch als Fremdwort haben.
Ja, so wie ich es verstanden habe, ist es ja einfach nur die Bezeichnung für diesen Altarraum.
Richtig.
Oder so wie man halt in der christlichen Kirche einen Chor hat und das halt so was Spezielles an der Architektur ist, was halt so heißt.
Ja, genau. Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und ich bin dir auch dankbar für den Leseeindruck, weil ich glaube, dass das auch ein Problem ist, was lateinische und griechische Dichtung generell hat, selbst wenn sie übersetzt ist. Denn sie ist einfach so voraussetzungsreich und operiert mit ihren eigenen kulturellen Chiffren, sodass das Lesevergnügen eigentlich erst viel später einsetzen kann, wenn man sich den ganzen Überbau quasi schon angeeignet hat. Denn wenn man eigentlich erst durch 6-mal runter in die Fußnote gucken einen Text rezipieren kann, dann ist das ja eigentlich so, als würde man eigentlich nur von A nach B gehen wollen. Aber man kommt nie von A nach B, weil man ständig wieder nach rechts abbiegen muss. Und das ist ein sehr, sehr mühsamer Weg, glaube ich. Mhm. Und das macht es vielleicht auch mühsam und für Rezipientinnen heute schwierig, die ästhetische Qualität des Textes, sofern nur in Anführungszeichen Übersetzung zur Verfügung steht, nachvollziehen zu können. Aber ich habe mich eben im Text auch bewusst. Es gibt natürlich einfach, man hätte ja auch sagen können, gut, dann nehme ich einfach irgendwie, sofern sie zur Verfügung stehen, deutsche, annähernd denkbare Äquivalente oder heute noch gängige kulturelle Größen, um sozusagen diese ganzen undurchsichtigen lateinisch-griechischen Entitäten zu übersetzen. Ich glaube aber, dass Pasquali da teilweise bewusst griechische Begriffe ins Lateinische transportiert hat oder sich schon auf latinisierte Begriffe aus dem Griechischen berufen hat, sodass ich auch eben genau dieses Rezeptionserlebnis erhalten wollte. Also Triglyphen zum Beispiel sind definitiv nichts Lateinisches und das wirkt, glaube ich, auch schon im Lateinischen fremd, weil es eben einfach ein griechisches Wort ist. Genauso wie Daimon eigentlich ein griechisches Wort ist und dann ins Lateinische gebracht. Der Dämon kommt davon. Mhm. Und ich wollte einfach diesen Eindruck erhalten.
Ja, wo wir es jetzt schon davon haben. Und also ich kann jetzt in der Fußnote nachlesen, aber unsere Hörer ja nicht. Was sind Triglyphen? Und was verstehen die Griechen unter einem Daimon?
Also Triglyphen sind eben ein Fachbegriff aus der Architektur, könnte man sagen. Denn in einem dorischen Tempelfries wechseln sich immer die Triglyphen mit den Metopen ab. Und die Triglyphen sind dann Platten mit drei Schlitzen, deswegen Triglyphen. Die haben zwei volle und an der Außenseite noch eine Rille. Und dieses Schema sozusagen Triglyphe, Metope und so weiter, die ist charakteristisch für diese Form von Tempelfries. Und worauf es hier aber einfach ankommt, weil da ja steht, dass das Moos auf dem Boden ringsum die Triglyphen und die Backsteine überzieht, ist, glaube ich, dass man sich vergegenwärtigen muss, dass die Triglyphen da auf dem Boden gerade einfach nichts verloren haben.
Ja.
Weil die abgefallen sind. Ja, und weil sie einfach deplatziert, es sind ja nur noch irgendwelche Fragmente, die da vermutlich rumliegen.
Ja, ja, also ich glaube, es ist auch jetzt nicht so wichtig, was das genau ist. Aber so, wenn man den Text liest, fragt man sich halt schon so, was ist das? Aber das heißt, die sind dann an der Wand eigentlich und sind jetzt runtergefallen.
Genau, die sind eigentlich oberhalb am Tempel angebracht, also am Gebälk. Und die sind jetzt also nicht mehr an ihrer ursprünglichen Stelle, sondern das steht ja auf dem Boden, Humi. Und deswegen muss man sich wohl vorstellen, dass das kleine Platten sind, die jetzt abgefallen sind.
Vielleicht wäre das auch eine gute Gelegenheit, mal die Übersetzung um eine Abbildung anzureichern.
Ja, also bei dem Text gerade ist es, glaube ich, sehr, sehr gewinnbringend, weil man auch bei der Statue des Apoll, also da wird ja dann die Statue auch beschrieben in den letzten Versen, die wir auch gehört haben. Da ist ja dann die Rede davon, dass der jugendliche Apoll dasteht und einer von unten herankriechenden Eidechse auflauert. Und dann wird eigentlich die Statue beschrieben, aber so, dass sie fast zum Leben erweckt wird, weil ja die einzelnen Seeeindrücke auf mehrere Sätze verteilt werden. Da steht ja dann, die rechte Hand des Apoll hält einen Pfeil hoch und er selbst schweigt. Und die Eidechse ist quasi fast schon dem Gott ausgeliefert. Und dann muss man diese einzelnen beschreibenden Elemente, die auf der sprachlichen Ebene existieren, im Kopf zu einem Bild zusammenfügen. Wenn man nämlich nicht das Vorbild diesen Statuentyp kennt, diesen Eidechsentöter, den ich in der Fußnote beschrieben habe, also Apoll, der Eidechsentöter von Praxiteles, wenn man dieses Bild nicht kennt, dann muss man sich ja ganz mühsam die ganzen Elemente, die im Gedicht wirklich Satz für Satz beschrieben werden, dann im Kopf zu einem Bild zusammensetzen. Und man könnte natürlich dann hier dem der Rezipientin helfen, indem man da ein Bildchen von einer Apollo-Statue daneben setzt. Ja. Und es würde bestimmt auch helfen, die Triglyphen irgendwie zu illustrieren, zum Beispiel. Das würde bestimmt auch helfen. Also einfach so ein Schema aus dem Lehrbuch daneben zu setzen und sagen, das sind jetzt Triglyphen.
Ja, ja, wobei ich glaube, dann würde es auch schon wieder so technisch werden.
Ja, das stimmt.
Also dann würde es, glaube ich, eher helfen, quasi dieses Gesamtbild eher festzuhalten. Dass klar ist, es ist jetzt vielleicht nicht so ganz wichtig, wie diese Triglyphen genau hergestellt wurden und welche Form die haben, aber es ist dieses Gesamtbild von einem Tempel oder einer Tempelruine, in der nur noch diese einzelne Statue steht,
ja, genau,
die
genau
noch
das,
unglaublich gut erhalten ist.
Genau das ist, glaube ich, das auch, worauf es ankommt. Also was wir ja sehen ist, wir zoomen ja richtig in den Tempel rein. Das ist ganz, ganz toll gemacht und das fasziniert mich auch einfach an der Art des Erzählens bei Pascoli. Also man weiß, okay, wir sind jetzt erstmal Setting verlassener Strand. Dann kommt der Tempel als Ganzes in den Blick, ein alternder Tempel, der steht da. Und dann wird rangezoomt. Die Säulen sind halb eingestürzt. Auf dem Boden liegen dann, wie gesagt, diese Fragmente rum. Auf der Schwelle ist schon das Gras gewachsen. Brombeersträucher haben alles überwachsen. Und dann kommt der Tempelhüter in den Blick. Und dann erst geht man in den Tempel rein mit dem Blick zum Apoll. Und das heißt, wir haben uns dann wirklich von außen systematisch über stückweises Ranzoomen, wieder rauszoomen und dann ins Zentrum rein, das erarbeitet, worum es uns dann auch eben im folgenden Gedichtverlauf geht. Und
er macht diese Kamera, Entschuldigung.
Ja, die Kameraführung. Sprich mal weiter, Lea.
Ja, die Kamerafahrt und die Kameraführung kann man auch gut auf der sprachlichen Ebene beobachten. Oder gleich im allerersten Vers. Jetzt hast du leider den lateinischen Text nicht vorliegen, Katharina, aber Latein ist eine Sprache, die viel mehr Endungen hat als Deutsch. Und damit kannst du mit der Wortstellung auch viel freier umgehen, weil durch die Endungen klar ist, welche Wörter zueinander gehören. Und da ist es jetzt im ersten Vers so, dass das erste Wort des Verses sich auf das letzte bezieht. Wir haben also diesen großen Abstand zwischen den Wörtern, die eigentlich zusammengehören. Und das ist total spannend, weil es geht los mit dem Adjektiv. Und du fragst dich dann den gesamten Vers über, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Also zu welchem Subjekt, zu welchem Substantiv gehört eigentlich diese Eigenschaft? Und das ist auch wieder wie Kamerafahrt.
Das heißt, es ist dann am Anfang, wo man quasi noch weit weg ist von dem Tempel, ist es eher so, dass Adjektiv und Substantiv weiter voneinander getrennt sind. Und dazwischen kommt noch ganz viel Beschreibung. Und das Lateinische erlaubt es halt.
Das Grüne. Es lag auf der Mitte des Weges das Blatt. So ist es ungefähr. Das heißt, das Grüne, es lag auf der Mitte des Weges das Blatt. Erst in dem Moment, wo dann das Blatt kommt, im Satzverlauf schlüsselt sich auf, worauf sich überhaupt das Grüne bezog. Das heißt, man hängt als Rezipientin so lang in der Luft, bis man weiß, okay, zu dem Grün gehört jetzt das Blatt.
Ja.
Es hätte auch alles andere grün sein können.
Das kann man, glaube ich, auch gut am zweiten Vers nochmal auf Deutsch nachmachen. Weil da macht es wieder ganz genauso. Halb eingestürzt standen durch ihren Gürtel aus Efeu, wer jetzt die Säulen.
Da habe ich auch Ewigkeiten mit mir gerungen, inwiefern ich das jetzt abbilden will oder nicht. Ich habe dann, ich glaube, mich dagegen entschieden, halb eingestürzt am Anfang zu lassen und die Säulen ans Ende des Verses zu setzen, weil das dann in der deutschen Syntax mit meinem noch, was ich noch einfügen wollte, etwas schief klang.
Ja.
Das macht er ja ganz, ganz wunderbar in den ersten Versen.
Ja. Und das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich schon so einen Fall von, es ist schwierig, das ins Deutsche zu übersetzen. Also einen weiteren Fall.
Ja.
Schade eigentlich.
Total.
Ich habe auch versucht, im Deutschen die Retardierung des Subjektes, also dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was da am Strand altert. Das habe ich versucht, im Deutschen nachzubilden, indem ich den Tempel ganz an den Schluss des Satzes gestellt habe. An einem verlassenen Strand befand sich, der Verfall hatte ihn ereilt, was eigentlich? Und dann kommt es erst am Satzende, ein alternder Tempel.
Voll spannend. Ich hole uns jetzt nochmal zurück, weil ich habe den Eindruck, in dem Text geht's ganz viel um die Entzauberung der alten Welt. Und im Rahmen dieser Kamerafahrt am Anfang wird ja dargestellt, wer alles nicht mehr da ist. Also die Götter sind nicht mehr da, die Lahnen sind nicht mehr da, die Nymphen sind nicht mehr da und eben auch die Dämonen. Katharina hat vorhin die Frage gestellt, was sind Dämonen hier in diesem Zusammenhang? Und wie kann man vielleicht mit einer möglichen Fehlassoziation, die ein deutscher Leser mitbringt, umgehen?
Naja, ich glaube tatsächlich, dass mit was assoziierst du denn den Dämon, Katharina? Sag jetzt mal unabhängig vom Griechischen und Lateinischen einfach nur, wenn du hörst, der Dämon.
Okay, also ich stelle mir so ein, naja, schon sehr teuflisches Wesen vor. So, also es ist jetzt so meine erste Assoziation, vielleicht mit, keine Ahnung, Hörnern und einem Schwanz und ja. Der mag Feuer und ist böse, plakativ gesagt.
Ja, ich wollte genau diese Assoziation haben und das ist auch der Grund, warum ich das Wort Dämonen so im Text habe stehen lassen. Ich wollte nicht, dass man jetzt an einen Daimon im griechischen Sinne denkt, sondern ich wollte auf den Dämon hinaus, also den mit dem Teufel oder irgendwas Schlechtem assoziierten, im Sinne der christlichen Theologie. Weil ich nämlich glaube, dass das hier tatsächlich auch einfach der Kontext ist, in dem dieser Begriff gestellt ist. Es geht ja eigentlich darum, dass man diese Endzeit konturieren will, also die Zeit des Zwischenraums, in dem die pagane Theologie und Kultur endet und die christliche anfängt. Und es geht hier bei den Daimones einfach darum, dass die antiken Götter keinen Platz mehr in der Welt haben, weil sie eben von der Erde und aus dem Himmel vertrieben wurden. Auf der Erde dürfen sie nicht mehr sein, da nimmt man ihnen ihre Tempel. Im Himmel können sie auch nicht mehr sein, weil da jetzt Gott sitzt. Also müssen sie umherirren in einem zwischen Erde und Himmel angesiedelten Zwischenraum. Und ja, um gerade auch quasi dieses christliche Bild zu evozieren, habe ich das Wort so stehen lassen.
Ja, und es passt vielleicht auch besser, weil ja dann, gut, nicht alle Götter, aber viele doch auch demonifiziert wurden, quasi von den Christen, und gesagt wurde, die sind böse oder schlecht oder wie auch immer.
Die passen, die müssen ja dann in einer gewissen Weise rausgestoßen werden aus dem eigenen Weltbild, weil sie da nicht mehr reinpassen. Da gibt es ja nur noch einen. Ja. Ich bin aber, muss ich sagen, auch, ich lese den Text, der ist mir selber eigentlich sogar eher fremd, weil ich im Gegensatz zu Lea weniger mit Texten konfrontiert bin oder eigentlich fast nie, die auch schon die christliche Perspektive haben, weil ich eigentlich mich mit älteren Texten beschäftige, die vor der Spätantike liegen. Das heißt, für mich stellt sich eigentlich die christliche Perspektive in meiner regulären Übersetzungserfahrung nicht. Und daher ist für mich jetzt dieser Text zum Beispiel eine enorme Herausforderung, weil ich dann immer mit diesen christlichen Entitäten konfrontiert bin, über die Pascoli da schon verfügt, weil er die ganzen christlichen Schriftsteller wie Augustinus und so weiter schon in seinen Deutungshorizont einbeziehen kann. Ich aber, die normalerweise nie was mit Augustinus und sonstigen gelehrten Kirchenvätern zu tun hat, ist dann im ersten Moment ein bisschen überfordert und muss sich dann diese ganzen Sachen anlesen im Kommentar oder nachgucken und so weiter. Also ich bin eigentlich total pagan erzogen. Hab eigentlich erstmal nichts. Verstehst du, was das Problem ist, Lea?
Ja, total. Das sind einfach ganz neue Dimensionen der Intertextualität auch, mit der man da umgehen muss, weil einfach andere Klassiker in Anführungszeichen abgerufen werden, oder? Ja. Neue Schwierigkeiten für die Übersetzerin.
Ja, vor allem also aus der persönlichen Biografie heraus. Wenn man mehr mit solchen Texten arbeitet, also mehr mit christlichen Schriftstellern zu tun hat, dann ist das vielleicht auch weniger problematisch. Hier sind auch sehr, sehr viele philosophische und theologische Konzepte aufgegriffen, ja, die mir jetzt persönlich neu waren. Deshalb, um das Profunde auch kommentieren zu können, muss man sich, glaube ich, ein bisschen Zeit nehmen.
Glaube ich.
Okay, ich würde sagen, wir sprechen noch über den Inhalt, der jetzt zwischen dem Anfang und dem Schluss passiert, bevor wir uns das Ende dann nochmal vorlesen lassen. Nadine, kannst du zusammenfassen, was passiert? Also worum geht's jetzt da? Jetzt hat's da geklopft. Wer steht draußen?
Jetzt machen wir natürlich die ganze Spannung kaputt. Aber ja, da klopft's dann. Und das ist also ein Hirte, ja, der eigentlich, weil es ihm nicht so gut geht, jetzt dem Apollon einen Ziegenbock opfern will. Und er bittet dann eben den Apollonpriester, ihn bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Aber der Apollonpriester verwehrt sich gegen das Opfer mit Blut und regt ihn dazu an, Apoll einfach Kräuter zu sammeln und auf friedliche Art und Weise sozusagen seine Ehrerbietung zu zeigen. Und dann gehen die beiden in den Heiligen Hain und pflücken da Blumen und trapieren das dann auch schön in der Keller. Und in dem Moment, ja, wird's dann laut, weil dann der Konsul des nahegelegenen Örtchens eintrifft. Viele andere Leute sind noch dabei. Und der eröffnet ihm dann, dass er da jetzt eigentlich nichts mehr zu suchen habe, weil er eine Ausgeburt des Teufels sei. Und es sei jetzt einfach mal Zeit, dass diesem teuflischen Tun da ein Ende bereitet werde und dass man den Ort sakralisiere. Und dann ist der alte Apollonpriester doch in seinen Grundfesten erschüttert, irrt erstmal umher, wird dann aber wieder zur Keller zurückgetrieben, wie von selbst. Und da trifft er dann auf den christlichen Priester, der eben diese Purifizierung, quasi diese Umwidmung ins Christliche leisten soll. Und der Zufall will es, dass die beiden eigentlich gar keine Fremden sind, sondern dass sie sich schon seit der frühen Jugend kennen. Und Axios, also der Apollonpriester, und Heron, der christliche Priester, erkennen sich dann wieder, sprechen auch kurz über ihre Kindheitserinnerungen, und der Apollopriester bittet dann den christlichen Priester, doch zumindest seinen Apoll zu verschonen, und eigentlich hat er dann schon eingewilligt, aber in dem Moment stürzt eben der wilde Mob rein, könnte man sagen, und zerschmettert den armen Apollo, also alles für unseren armen Apollopriester. Und macht den wirklich kaputt. Also er macht den Apollo, das Einzige, was eigentlich noch von dem Tempel steht, zu Kleinholz und wirft dann die Reste dieses eigentlich doch jugendlichen, strahlenden Apoll ins Meer. Und das Ende, das da noch bleibt, das hören wir ja jetzt.
Sobald die wankelmütige Menge fortgegangen war, stieg der Priester hinauf auf die Klippe. Im gerade einfallenden Sonnenlicht glitzerte das Meer weithin. Es bewegte sich zitternd. Ohne Hoffnung schaute er hinunter auf den Strand. Er sieht, wie unmittelbar auf der Schwelle des Tempels der halbtierische Faun voller Ehrfurcht unter das Dach Gottes tritt. Sol zog nach und nach seine Strahlen von den rosenfarbenen Wellen weg, und die Augen des Actius schauten das letzte Mal auf Sol in seinem Fall. Das Meer wird allmählich schwarz, und die nächtlichen Lüfte treiben mit dumpfem Grollen die Dämonen umher. Da leuchtet der Tempel von hängenden Lampen, und die Nacht, besiegt von Flammen, erstrahlt durch deren zuckendes Licht. Dem Actius gelangt ein Hymnus zu Ohren. Du wahres Licht für die Augen, größer als die Sonne, der du den neuen Tag aus der Nacht wieder zurückbringst, du guter Führer Christus. Dann schweigt der Tempel und wird von schwarzem Schatten verborgen, und in ihrem Flug durchlaufen die Gestirne den schweigenden Himmel. Da hört man das zitternde Geblöke des Ziegenbockes, der auf der Suche nach seiner Mutter ist.
Möchtest du deinen Eindruck nochmal beschreiben, Katharina?
Ja, ich finde das irgendwie super traurig, vor allem weil auch der Apollon vorher so lebendig beschrieben wird und eigentlich nicht so, als wäre das eine Statue, sondern wirklich ein lebendes Wesen. Und ja. Dann sieht dieser alte Mann oder Priester quasi so nicht seinem Lebenswerk, aber so alles, wofür er sein Leben gegeben hat, da in die Tiefe stürzen. Und es ist so ein bisschen ironisch, ja auch ein bisschen grausam, dass er dann noch hört, wie da dieser Hymnus kommt, der erzählt, wie toll Christus ist und größer als die Sonne. Und boah, das ist voll traurig.
Ja, gerade das mit der Sonne ist auch beachtlich, denn eigentlich haben die Protagonisten im Gedicht, aber hat vielleicht auch Pascoli in dem Gedicht sich systematisch darum bemüht, eine Art synkretistische Blickweise auf pagane und christliche Kultur zu entwickeln, indem einfach Sol, also die Sonne, mit Apollo identifiziert wird und eigentlich einem eher alles durchdringenden Lebensprinzip angeglichen wird. Also er versucht dann quasi den Gott der Christen mit seinem Sol, mit seinem Lebensprinzip, das alles durchdringt, irgendwie zu vermitteln. Und wenn die Christen dann am Ende singen, größer als die Sonne, dann ist das vermutlich eine Bezugnahme darauf, dass man doch eigentlich vorher im Gedicht noch, also der alte Apollonpriester gegenüber dem christlichen, aber vielleicht damit auch die Stimme Pascolis versucht hat, die beiden Welten irgendwie zusammenzubringen, weil die beiden in ihrem Dialog eigentlich darauf zusteuern, ja, aber so weit voneinander entfernt sind wir doch gar nicht. Warum ist denn das jetzt nötig, dass du meinen Apollo kaputt machst? Wir sind doch eigentlich im selben Boot. Und unsere Gottesvorstellungen sind es auch. Aber dann singen die Christen eben am Schluss, ihr Gott sei größer als die Sonne. Damit auch als der strahlende Apoll.
Ja.
Also ich verstehe es so. Soll aber keine absolute Wahrheit sein.
Ich hätte es aber auch so verstanden.
Ich habe, als ich den lateinischen Text auch überflogen habe, gesehen, dass da an einer Stelle Dei geschrieben ist, als der Faun da auftaucht.
Ja.
Und da würde ich dich gerne um ein Statement als Übersetzerin bitten. Wie hast du das übersetzt und warum? Weil normalerweise, wenn du den lateinischen Text liest und da geht es um pagane Götter, also eine Vielzahl, dann wird in den Editionen das Wort Deus klein geschrieben. Und hier ist es jetzt aber groß geschrieben. Wahrscheinlich in Imitation der Handschrift Pascolis. Inwiefern geht es da jetzt um Apollo oder geht es da jetzt um den Tempel des einen christlichen Gottes?
Ja, das ist eine super gute Frage und ich habe damit ehrlich gesagt gerungen und ringe immer noch damit. Denn es gibt durchaus Übersetzer, also die versuchen das noch dem paganen Gott zuzuordnen. Aber man müsste noch mal wirklich nachgucken, wie das dann in den handschriftlichen Notizen Pascolis ist. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Aber ich glaube auch, dass hier der Tempel jetzt, weil er eigentlich dem christlichen Gott gehört, er wurde ja jetzt umgeeignet, wenn wir das so wollen. Also Apoll wurde ja entthront. Das liest man auch direkt, also so im Verlauf des Textes. Er wird von seinem Thron gestoßen und an die Stelle Apollos tritt der christliche Gott. Und ich glaube tatsächlich, dass ich dadurch die Berechtigung habe, zusammen mit der Großschreibung von Dei, die also der gewohnten Kleinschreibung der Götter entgegensteht, dass ich dadurch das Recht als Übersetzerin habe, hier den christlichen Gott zu verstehen und zu übersetzen. Und deswegen habe ich übersetzt unter das Dach Gottes. Und nicht unter das Dach des Gottes. Wenn ich nämlich, also er sieht dann, wie der Faun, also unser Ziegenhirte, der quasi aussieht wie ein Faun, der tritt unter das Dach Gottes. Und ich habe jetzt hier nicht unter das Dach des Gottes übersetzt, sondern unter das Dach Gottes, weil ich eben an den christlichen Gott gedacht habe. Wenn wir sagen, tritt ein unter das Dach Gottes, dann würden wir nicht diesen Artikel hinzufügen. Den würden wir nur hinzufügen, wenn wir an Apollo denken würden. Und insofern ist tatsächlich ein einziges Wörtchen manchmal sehr, sehr, sehr bedeutsam. Das ist meine Interpretation des Textes. Ich glaube, dass der Text mir jetzt sagt, der Tempel wurde umgeeignet. Er wurde Apollo abspinzig gemacht und dem christlichen Gott übereignet. Und deswegen lasse ich den Artikel weg. Und da sehen wir eigentlich auch schon, was Übersetzen für mich tatsächlich auch ist. Man kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass eine Übersetzung neutral ist oder dass eine Übersetzung deutungsfrei ist, sondern die Deutung, die ich als Übersetzerin habe, muss ich unweigerlich in den Text und in seine Übersetzung einschreiben, weil ich der Rezipientin ja, indem ich unter das Dach Gottes übersetze und nicht unter das Dach des Gottes, meine Lesart aufzwinge. Leider.
Ja.
Aber dafür ermöglichst du ja manchen überhaupt erst den Text zu lesen. Und ich finde es gerade auch sehr bewundernswert, wie viel Mühe und Arbeit du da reinsteckst. Vor allem mit dem Hintergrund, dass es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Leute dann letztlich die Übersetzung lesen und wie viele Leute davon in der Lage wären, den lateinischen Text trotzdem zu lesen und beides vergleichen oder wie viele Leute wirklich nur die Übersetzung lesen könnten und die ganzen Quellen dazu. Aber es ist schon einiges an Arbeit, das dahinter steckt. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das zu würdigen wissen.
Zu wenig.
Das ist sehr, sehr lieb und es ist auch balsam auf meine Seele, weil ich glaube, dass wenn man eine Liebe zum Wort hat, man nicht quantitativ entschädigt wird. Weil man, also meiner Erfahrung nach, vielleicht können hier aber auch andere ÜbersetzerInnen, auch Leute, die aus den modernen Philologien übersetzen, also die vom Deutschen ins Englische übersetzen oder andersrum. Ich glaube, dass sich da die Erfahrungen vielleicht annähern, weil man immer, also ich zumindest, und es wäre interessant, wenn das bei anderen anders ist, ich zumindest bin mit einem ständigen Re-Reading, mit einem immer neu Bearbeiten meines eigenen Lese- und Übersetzungshorizonts beschäftigt. Man kann eigentlich nie aufhören, in dieser Schleife zu redaktionieren, weil man eigentlich, erstens mal hängt man nach einer gewissen Zeit hängt man völlig fest. Da sieht man nichts mehr, man übersetzt nur noch mechanisch und versucht die Sprachsysteme zu vermitteln, aber man kommt auf keine kreativen Lösungen mehr. Das heißt, man braucht immer einen gehörigen Abstand dazu, will es aber dann auch irgendwie fertigstellen und dann, ja, und dann, wenn man aber wieder neu dran geht, sieht man wieder schönere Äquivalente im Deutschen, man versteht vielleicht den lateinischen Text besser, ändert dann wieder seine Übersetzung. Also ich glaube, dass man beim Übersetzen nie fertig werden kann. Und gerade für Leute wie mich, also ich kann mich gut an Dingen aufhängen, also an Kleinigkeiten stundenlang und feilen und das Wort so polieren, ja, wie ich meine, dass es dann ganz hübsch ist. Und das ist sehr, sehr zermürbend, aber auch wunderschön, weil sich irgendwann, glaube ich, dieser Moment der Ganzheit einstellt, wo das Gefühl mir sagt, ja, das ist es. Und auf das Gefühl kommt es, glaube ich, an.
Und das Traurige ist aber dann ja, dass du dich im Bereich Latinistik mit nichts so leicht angreifbar machst wie mit einer Übersetzung. Das wird leider aus meiner Perspektive viel zu wenig gewürdigt, die Leistung und den ganzen Aufwand, den das mit sich bringt, diese Untiefen zu umschiffen.
Es ist natürlich so, ich glaube, wenn man übersetzt, dann positioniert man sich ja. Und wenn man in der Forschung oder in der Wissenschaft einfach nur sagt, ja, wie Horaz schon in seinem Carmen XY schreibt und dann einfach Zitat lateinischer Text, dann sagt man ja der Community sozusagen, ja, ihr wisst ja jetzt, was damit gemeint ist und ihr könnt ja jetzt mit mir auf Augenhöhe kommunizieren, aber man muss sich dann nicht selber outen, was man denkt, was der Text sagt.
Ja.
Und wenn man übersetzt, dann ist man natürlich richtig tief reingefallen. Ne? Dann hat man sich einmal positioniert und dann muss man das kommentieren und muss den Text, oder man sollte das vielleicht kommentieren, um das allen zugänglich zu machen. Ja, und dann ist man schön ins Fettnäpfchen getreten. Aber gut, das kauft man ein. Ich zumindest.
Also es ist auch ein Zeichen von Mut, wenn man Text übersetzt.
Voll!
Vielleicht. Es gibt bestimmt auch ganz viele andere tolle Leistungen.
Ja.
Nur sollte man vielleicht nicht allzu vorschnell von der Schule auskommen und sagen, Übersetzen erschöpft sich im Nachschlagen von Vokabeln und im 1:1 Abkupfern von Lateinisch-Deutsch. Also ich glaube, dass man über beide Sprachsysteme recht gut verfügen können muss, Denn sonst versteht man entweder den Ausgangstext nicht richtig oder kann ihn nicht in maximaler Schönheit in die andere Sprache transportieren.
Ja.
Und ich würde zum Beispiel selber ein Problem haben, wenn ich das jetzt ins Englische übersetzen müsste. Einfach deshalb, weil mein Englisch mitnichten, es wird niemals so gut sein, wie mein Deutsch ist, weil ich natürlich Muttersprachlerin Deutsch bin. Deutsche Muttersprachlerin. Ja, ich bin Muttersprachlerin Deutsch, das hört man. Aber ja, also mir macht auch die Formung der Zielsprache sehr viel Spaß. Wenn man eine Stellenbeschreibung machen wollte, sollte man das so als Minimalanforderung noch dazu schreiben. Finden Sie Ihre Zielsprache gut?
Ich finde, das war ein schönes Schlusswort.
Ja.
Habt ihr noch letzte Worte, die ihr gerne loswerden möchtet?
Ich habe noch eine letzte Frage, die ich am Anfang vergessen habe und die jetzt vielleicht auch so ein bisschen in das, was am Ende kommt, reingreift.
Ja.
Was heißt das, was du am Anfang immer so schön auf Latein sagst und was du am Ende so schön auf Latein sagst?
Ach so, also ich begrüße alle mit im Prinzip Hallo, ihr Freunde und Freundinnen. Und ich verabschiede die Menschen immer mit lebt recht wohl.
Es ist schön. Jetzt darfst du auf Latein sagen.
Okay. Davor möchte ich noch Werbung machen für unsere Internetseite www.errare-romanum-est.de. Da findet ihr alle an den Episoden beteiligten Menschen. Also da sind quasi die Credits auch für die tolle Musik und für die tolle Grafik. Und ihr findet da außerdem die Notizen zu unseren Episoden. Und wenn dann mal Nadines Übersetzungsband zu den Pascoli-Gedichten rauskommt, dann verlinke ich das selbstverständlich auch. Gibt's noch etwas loszuwerden?
Von meiner Seite nur ein herzliches Dankeschön an Katharina für ihre Perspektive, für ihre Fragen. Ein ebenso herzliches Dankeschön an Lea für die tolle Moderation. Und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben und sich für das Übersetzen und ein bisschen für Pascoli interessiert haben.
Das hast du schön gesagt.
Ich will auch noch Danke sagen.
Entschuldigung.
An Nadine für die tolle Übersetzung.
Ja.
Ja. Und ansonsten kann ich mich nur anschließen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön. Also nochmal danke an alle Beteiligten und auch an alle Leute in der Zuhörerschaft. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, jetzt alle gemeinsam, valete quam optime.